Wer sich noch erinnert an meine letzte Sonntagspredigt, das ist schon etwas länger her, da ging es um Römer 9. Und ihr wisst vielleicht noch, das war das Bild mit dem Töpfer und dem Ton. Und wir haben dann feststellen dürfen, dass Paulus ja im Vers 20 dann, das war so mein Hauptvers, den man sich auch merken kann, dann sagt: Wer bist du denn, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird das Geformte oder der Ton zum Töpfer, dem Formenden sagen: Warum hast du mich so gemacht? Also, wir haben an diesem Bild, was aus dem Alten Testament stammt, aus dem Jesaja, hier lernen dürfen, dass es gar nicht um uns geht, sondern dass Gott mit uns macht, was er will. Da hatte ich gesagt, wir müssten gelegentlich nochmal darüber reden, und das ist heute so, wo denn dann unser Wille bleibt. Wir wollen, also ich möchte zunächst ein paar grundsätzliche Dinge dazu sagen und dann einige Bibeltexte, die wir uns angucken, die uns sagen, dass wir eigentlich gar keinen freien Willen haben. Und dann müsste man mal klären, was ist eigentlich der Wille des Menschen. Und was mir auch wichtig ist, im letzten Teil dann, dass wir mal lernen, wo unsere Verantwortung liegt. Das Wort steht da in der Schrift, gibt Verantwortung, Verteidigung, Rechenschaft ablegen. Habe ich jetzt einen freien Willen? Muss ich das machen? Habe ich keinen freien Willen? Wozu dann Rechenschaft ablegen? Das ist immer so die Diskrepanz. Es gibt ja in der Theologie diese Theodizee-Frage, nennen sie das, also die Gottesgerechtigkeitsfrage. Wenn Gott gerecht ist und alles macht, warum wird er dann zur Rechenschaft gezogen? Das ist immer dieser Konflikt unter den Glaubenden. Die einen sagen, du musst gar nichts machen, Gott macht alles. Und die anderen sagen, nee, du musst dir deine Rettung verdienen, sonst wird das nichts. Also diese Gegensätze gibt es, und wir wollen versuchen, oder ich will versuchen, heute das hier auch anhand von einigen Bibeltexten durchsichtig zu machen, sodass wir dann erkennen können für uns, welchen Stand haben wir, wo liegt unsere Verantwortung, was ist mit meinem freien Willen, habe ich den überhaupt? Und wenn nicht, warum macht Gott das dann so? Wir haben ja eben aus dem Epheserbrief gehört, einige Verse, und der Vers 11 ist so ein Vers, wo die einen so sagen, die anderen so. Im Epheser 1, Vers 11 heißt es ja, dass Gott der Innenwirkende ist, in allen gemäß dem Ratschluss seines Willens. Also er macht in dir und in jedem anderen, aber dem Ungläubigen, macht er alles nach seinem Ratschluss. Und deswegen sagen die einen, ja, dann sind wir ja Marionetten, gell? Er zieht den Faden, ich muss sie annehmen, ich habe gar keinen freien Willen. Und die anderen sagen, Moment, also die Auserwählung Gottes, auch die hier beschriebene, ist an meine Mitwirkung gebunden. Also wenn ich nicht will oder wenn ich was anderes vorhab, dann kann Gott nichts machen. Gell? Und das ist ja beides falsch. Sind wir dann eine Marionette, noch können wir unseren Willen gegen Gott durchsetzen? Das ist beides Unsinn. Es geht nicht um die Konkurrenz von zwei Willen. Mein Wille gegen Gottes Wille, gell? Das funktioniert nicht, und so ist es auch im Bibeltext nicht festgelegt. Wir müssen also mal alle Aspekte dieser Aussagen untersuchen und anhand der uns gegebenen Bibeltexte dann eine Entscheidung treffen, was habe ich denn für einen Willen? Ist der frei oder ist der eigen oder ist der untergeordnet oder dominiert er oder wie auch immer? Und warum macht Gott das so, wenn er es so macht, ohne mich zu fragen? Gell? Ich bin ja schließlich eine selbstbewusste Persönlichkeit und entscheide in meinem Leben selber. Und das Selbstbewusstsein, auch in der Wirtschaft, zum Glück bin ich seit einigen Jahren aus diesem Hamsterrad ausgestiegen, ist ja schrecklich, gell? Wenn du immer abhängig bist. Und ja, gezwungen bist, mitzulaufen mit diesem System. So, genug der Vorrede. Wir schauen uns mal ein paar Bibeltexte an, die vielleicht schockieren. Die ein oder andere kennst du schon vom letzten Mal. Paulus hat ja in Römer 9 auch die Geschichte von Israel beginnend geschildert. Es ging um die Befreiung Israels aus Ägypten um den Pharao. Und er sagt im Vers 18, nachdem er festgestellt hat, wie Pharao handelt, demnach daher sagt Paulus hier, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er aber will, den verhärtet er. Den Pharao hat er mindestens 10 Mal verhärtet, wenn wir an die 10 Plagen denken. Er hat gesagt, ja, also lass das Volk ziehen, und dann hat er gesagt, nee, wird doch nichts, und dann kam die nächste Plage. Also Gott hat ihn verhärtet, Paulus hat das auch erklärt, hat gesagt, das ist so, damit meine Vermögenskraft, meine Ehrlichkeit deutlich wird. Vorher im Kapitel 8 hat er noch einen interessanten Hinweis gemacht, die ganze Schöpfung betreffend. Er sagte im Vers 20, dass die Schöpfung der Eitelkeit untergeordnet wurde, nicht freiwillig. Also die gesamte Schöpfung, wir haben damals festgestellt, als wir Römer 8 hier behandelt haben, da gehören Engel, Menschen, Tiere, Pflanzen, Steine, alles gehört dazu. Es gibt nichts, was nicht zur Schöpfung gehört. Und jetzt heißt es hier, er hat diese Schöpfung untergeordnet oder in Eitelkeit versetzt, nicht freiwillig, sondern aufgrund von dem, der das angeordnet hat, aufgrund von Erwartung. Das heißt, die Schöpfung hat eine Erwartung. Wir haben damals über die Vorahnung gesprochen. Die Schöpfung hat eine Vorahnung von der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also Gott hat immer, wenn er sozusagen ungerecht handelt, aus unserer Sicht, schon die Lösung dabei und kann dann sagen, das passiert jetzt, damit meine Vermögenskraft deutlich wird, und dafür werdet ihr belohnt, ihr bekommt Erstattung, sodass sich niemand beklagen kann. Wir haben noch einen interessanten Hinweis in Epheser 2, Verse 8 und 9, wo uns ja deutlich gesagt wird, dass wir aus unserer Leistung heraus uns unsere Rettung gar nicht verdienen können. Also egal, wie du dich anstrengst, das zählt bei Gott nicht. Paulus sagt ja, denn in der Gnade seid ihr gerettet. Also ein Gnadenakt Gottes durch Glauben und das nicht aus euch. Es geht um den Glauben, die Treue, wenn man Gesamtzusammenhang liest, des Christus, die war die Grundlage dafür. Also nicht aus uns geschieht diese Rettung. Es ist Gottes Schenkgabe. Du wirst geschenkweise gerettet. Nicht aus Werken. Warum? Damit sich niemand rühmen kann. Gell? Stell dir vor, einer von uns wäre so gut, gell, dass er alle Bedingungen Gottes erfüllt. Und dann täte Gott euch sagen: Guck hier, der hat es richtig gemacht. Und jetzt strengt euch mal an, dass er das auch hinkriegt. Das wäre ja furchtbar. Da gäbe es wieder Götzendienst. Der würde wie ein Gott verehrt. Nein, niemand wird aus seinen Werken, aus seinen Handlungen heraus als gerecht dastehen. Das macht Gott ganz anders. Zudem hat er noch, Römer 12, Vers 3 und Vers 6, zudem hat er noch den Glauben nach Maß zugeteilt. Also kannst du dir den Glauben noch nicht mal nehmen. Merkst du das, wo das hinführt? Natürlich zu der Empörung, über die wir das letzte Mal schon gesprochen haben. Ja, wenn das Gott alles macht, wieso wäre ich dann noch zur Rechenschaft gezogen? Die Antwort kriegen wir heute, gell, aus dem Wort Gottes, nicht von mir. Die kommt aber ziemlich am Ende, damit es spannend bleibt. Und dann bringt ja die Geschichte mit Paulus in Apostelgeschichte 9 uns noch einen Aspekt näher. Der wollte ja nach Damaskus Christen umbringen und dann auf dem Weg dahin erschien ihm der Herr. Und mit einem Schlag wurde der Apostel Paulus ein gläubiger Mann. Gell? Der wäre nie und nimmer freiwillig zum Glauben gekommen. Und deswegen sagt er dann in seinem Brief an Timotheus, 1. Timotheus 1 spricht er von diesem Erlebnis nach Damaskus, seiner Reise dahin. In 1. Timotheus 1, 15 und 16 erklärt er das. Und es ist erstaunlich, wie Paulus hier in diesen beiden Versen auch für die übrige Schöpfung, für alle übrigen Menschen, für alle Gauner und Verbrecher, die es jemals gegeben hat, hier etwas sagt. Er meint zu Timotheus, 1. Kapitel 15 und 16, treu ist das Wort und aller Annahme würdig, da Christus Jesus in den Kosmos kam, Verfehler oder Sünder zu erretten, von denen ich der Vordere bin. Der erste steht vielleicht in deiner Bibel. Aber deshalb ist mir Erbarmen widerfahren. Warum? auf dass Jesus Christus an mir als Vorderen die ganze Langmut erzeige, zum Vorbild derer, die aufgrund von ihm glauben, hinein in äonisches, das heißt verborgenes Gottesleben. Was ist da alles? Ein Christenmörder wird gläubig zum Vorbild für alle anderen. Also wenn der zum Glauben kommt, wenn Gott den überzeugt hat, dann werden es die anderen auch noch. Und Massenmörder gab es genug. Und ja, Diktatoren, die ähnlich gehandelt haben, auch. Also es wird keiner am Ende Gott widerstehen, wenn Gott ihn überzeugt, der Geist überführt, sagt Jesus in Johannes 16. Überführt, weil sie nicht glauben, dass ich alles gerade gemacht habe. Und das ist der ganze Grund. Jetzt müssen wir uns mal fragen, in einem zweiten Teil, wir haben eben die Bibeltexte gelesen, dass wir keinen freien Willen haben. Da gibt es noch eine ganz praktische Argumentation, die wie folgt geht. Wie ist das mit deinem freien Willen? Erstens, bist durch die Welt gegangen, hast geguckt, welcher Mann und welche Frau könnten meine Eltern werden. Dann hast du die zusammengebracht und die haben dich gezeugt. Und dann hast du nur noch ausgesucht, dass die reich sind. Gell? Ich möchte in sozial gesicherten Verhältnissen groß werden. Das war ganz wichtig, nicht so im Slum. Ich war mal in Kairo, gell? Das ist schon viele Jahre her. Da standen die Marmorpaläste, und wenn du um die Ecke geguckt hast, waren die Blechhütten der Armen direkt daneben, ein paar Meter bloß. Also habe ich gedacht, hey, ich möchte im Glaspalast gezeugt werden, gell? Und suche mir ein paar Leute aus, die das dann dort machen. Ja, die Schule dann, habe ich gedacht, ich will auch auf eine gute Schule gehen, gell? Die habe ich mir auch ausgesucht. Da, wo ich groß geworden bin, gab es keine Auswahl, da musste es in die Schule gehen, die da war. Wer heute viel Geld hat, kann seine Kinder auf eine bessere Schule schicken, keine Frage. Aber wer entscheidet das? Auch nicht der Sprössling, sondern die Eltern. Gell? Der kann motzen, wenn er da nicht hin will oder ins Internat soll und er will das nicht. Dann kannst du dich vielleicht auflehnen. Aber wenn du in die Schule gehst, ja, da hast du dir dann deine Lehrer ausgesucht. Und alle nette Leute. Gell? Und es hat dir richtig gut gefallen in der Schule, weil du hast dir das ausgesucht. Genauso die Klassenkameraden. Gell. Manche machen ja Klassentreffen, gell. Bei uns auch in der Schule. Ich war noch nie da, weil es zu weit weg ist. Also merkst du was? Mindestens bis zum 6., 7. Lebensjahr hast du dir gar nichts ausgesucht. Gell. Es ist alles in dein Leben hineingestellt worden. Und wenn wir jetzt mal ganz vernünftig überlegen, wie treffen wir heute, nachdem wir 50, 60, 70 Jahre alt sind oder 80, alles vertreten heute hier, gell? Wie triffst du heute eine Entscheidung? Aus dem Bauch heraus, sagen wir immer, gell? Oder mit dem Kopf. Auf jeden Fall triffst du und ich auch eine Entscheidung aufgrund meiner Lebenserfahrung. Also ich weiß genau, wenn ich bei Glatteis mit 100 um die Kurve fahre, da kann das Auto rausfliegen, gell? Also fahre ich ganz langsam. Also meine Erfahrung lehrt mich, dass ich das oder das tun muss oder sollte, damit es gut geht. Meistens klappt, nicht immer. Gell? Das heißt, deine Lebenserfahrung, alles was du erlebt hast, prägt deine nächste Entscheidung. Ergo hast du nie einen freien Willen in der Entscheidung, weil deine Vergangenheit dich beeinflusst für die neue Entscheidung. Alles, was ich erlebt habe, prägt mich für die nächste Entscheidung. Heißt also, ich treffe die Entscheidung nicht freiwillig. In der Gehirnforschung, Quantenphysik, kann man auch noch erwähnen, sind wir ja inzwischen so weit, dass das auch bestätigt ist. Informationen kommen von außen, sagen die. Und wenn du vor dem Kleiderschrank stehst und entscheidest, ziehe ich grün oder rot an, dann ist die Entscheidung schon getroffen. Du meinst, es sei freier Wille, ist es aber nicht. Das sagt die Wissenschaft dazu. Ich finde es in der Bibel als Bestätigung. Und was da besonders wichtig dran ist, an dieser Tatsache, ist nämlich, wenn das nicht so wäre, dass Gott dein Leben geprägt hat, und weiß, was du als nächstes machst, dann wäre oder wäre der Prophetie der Boden entzogen. Das heißt, Gott könnte keine Prophetie machen, wenn seine Schöpfung macht, was sie will. Beispiel: Judas überliefert Jesus, die essen zusammen, gell, und Jesus sagt dann, wer den Bissen mit mir einbracht, der wird mich überliefern. Und der Judas geht raus, dann, bevor es das Abendmahl eingeführt wurde. Und dann geht er, will zu den Priestern gehen, sein Geld kassieren. Und unterwegs überlegt er sich das, gell, sagt, das kannst du doch nicht machen, gell, Jesus ist ein netter Kerl, komm, ich gehe wieder zurück. Dann wäre die Prophetie, deutsch gesagt, im Eimer, gell. Also, wenn Gott vorhersagt, dass das und das geschieht, dann muss das da auch passieren. Das heißt also, die Schöpfung oder der Betroffene, egal wer das ist, im Grunde wir alle, müssen so laufen, dass seine Prophetie sich erfüllt. Sonst könnte er, wäre ein Wahrsager, gell? So wie die in der Glaskugel, die manchmal haben die auch recht, gell? Und das ist dann mehr Zufall. Also die Aussagen der Wahrsagerei oder wie nennt sich das, Horoskop lesen oder was es da alles gibt, das ist so allgemein gehalten, dass es immer irgendwo stimmt. Also die echte Prophetie hängt nicht am Willen des Menschen, sonst gäbe es die echt gar nicht.
In der Apostelgeschichte heißt es ja auch bei Judas, dass es ein Auftrag war. Da lesen wir es ja.
Danke, er musste machen, was Gott vorgesehen hatte. Aber wenn er einen freien Willen hätte, absolut freien Willen, hätte er das zunichte machen können, dann wäre die Prophetie hinüber, dann wäre Gott ein falscher Prophet. Und daran erkennen wir, freier Wille, absolut freier Wille, das kann es wohl nicht geben. So, dann sagt uns Paulus, dass es eigentlich in dieser Welt nur zwei Sklavenarten gibt. In Römer 6, Vers 16 lernen wir bei Paulus, er sagt, nehmt ihr nicht wahr, dass wem ihr euch selbst als Sklaven bereitstellt zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, welchem ihr gehorcht, entweder der Verfehlung oder Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gibt nur die beiden Sklavenformen. Und jetzt erklären wir mal, was mit einem Sklaven ist. Hat ein Sklave einen freien Willen? Der muss immer machen, was sein Herr sagt. Der hat noch nicht mal Ferien oder frei. Im Gegensatz zu einem Diener. Diener hat mal Urlaub und hat mal frei, gell? Hat er Dienstzeiten. Ein Sklave nie frei, kein Urlaub, ist immer an seinen Herrn gebunden. Muss immer machen, was der sagt. Tag und Nacht, 7 Tage die Woche. Da geht nichts dran vorbei. Also, wir sind Sklaven, entweder Sklaven Gottes, der Gerechtigkeit, oder Sklaven des Gegenspielers, der Verfehlung, des Todes. Und ein Sklave hat keinen freien Willen. Und deshalb die Schlussfolgerung von Paulus hier, demnach, Vers 16, Römer 9, demnach ist es nicht Sache des Wollenden, aber auch nicht des Laufenden, sondern des Erbarmenden Gottes. Hast du genau hingehört? Paulus hat gesagt, demnach ist es nicht Sache des Wollenden. Also muss doch der Mensch was wollen können, sonst hätte er das doch nicht so geschrieben. Also wenn wir keinen freien Willen haben, was kann ich denn dann wollen? Wäre die nächste Frage. Was ist denn jetzt der Wille des Menschen? Er hat keinen freien Willen, weil Gott alles regelt und trotzdem redet Paulus von der Sache des Wollenden. Also muss der Wollende oder der Mensch was wollen können, sonst wäre der Ausspruch sinnlos. Es gab mal einen Bruder unter uns, da hieß Arthur Muhl, ja, etliche von euch kennen den. Der hat so ein grünes Heftchen mal rausgebracht, das hatte den Titel Die Entwürfe des Herzens. Und hat das sehr schön präsentiert, wie das mit dem Willen aussieht. Ich habe da ein paar Sachen mir rausgenommen, ein paar Bibeltexte. Er hat zum Beispiel Sprüche 16 zitiert, und Sprüche 16 ist interessant, da kommt das mehrfach vor. Da heißt es im Vers 1 gleich: Die Entwürfe des Herzens sind des Menschen, aber die Antwort der Zunge kommt von Jahwe, also von Gott. Das heißt, die Willensfreiheit des Menschen beschränkt sich nach diesem Text und einigen anderen auf das Herz. Im Herzen kannst du Entscheidungen treffen, aber was dann nach außen kommt, die Handlung, die entscheidet Gott. Also ich kann mir in meinem Herzen viel vornehmen und Gott sagt dann, nee, das und das geht bloß. Gell? Aber im Herzen habe ich die Freiheit, das zu machen. Das heißt, die Bestätigung, die Betätigung des Willens im Herzen bringt nicht gleichzeitig die Freiheit zur äußeren Tat mit. Ich kann mir viel vornehmen, aber was ich mache, das entscheidet Gott. Vers 9, gleicher Spruch, Sprüche 16 heißt, der Mensch denkt und lenkt. Was kennt ihr da? Steht Yahweh lenkt, also bei Gottes Name. Also der Mensch denkt, Gott lenkt, der Spruch ist gut. Und im Prediger erstmal, Kapitel 9, Vers 11, Zeit und Unvorhergesehenes trifft sie alle. Und da redet dann der Mensch vom Schicksal. Er sagt, das Schicksal hat das so bestimmt. Manche sagen, ja, die Natur hat das so entschieden. Gell? Die Natur kann eine Entscheidung treffen. Das Schicksal hat mir geholfen oder auch nicht. Nein, es ist der Wille Gottes. Es gibt kein Schicksal. Gell? Das Wort kannst du vergessen. Das ist nur eine menschliche Erfindung. Und so haben wir viele, viele Hinweise, auch bei Jeremia, Kapitel 10, 23, da heißt es, ich weiß, sagt der Prophet, ich weiß, ja, weh, dass nicht beim Menschen sein Weg steht, nicht bei dem Manne, der da wandelt, sein Gang zu richten, gell? Gott entscheidet das. Und wenn wir nochmal an die Paulus-Geschichte erinnern, Damaskus, zum Glauben kommen, auf den Weg dahin, Da sollte ja dann der Ananias zu ihm gehen und ihm sagen, weil er blind war, nichts gegessen hat, gell, das ist jetzt alles in Ordnung, der Herr hat das gemacht und du musst jetzt was tun. Und da heißt es, dass der Ananias ihm sagen soll, er muss tun, der Paulus, was ihm verordnet ist. Das heißt, selbst nachdem er zum Glauben kam, wurde Paulus nicht gefragt, möchtest du denn das oder das tun, gell? So wie wir das heute mit unseren Enkeln sehen, gell? Die Eltern fragen, möchtest du denn das oder was möchtest du denn gerne, gell? Möchtest du das oder möchtest du das? Und dann erziehen die Enkel die Eltern, gell? Und denke ich manchmal, gut, dass das nicht meine Kinder sind, gell? Dann ging das ein Stück weit anders. Ja, so ist die Welt geworden und bei Gott sieht das ein bisschen anders aus. Da ging es nicht darum, wie bei Paulus, dass ja deutlich wird, jetzt habe ich dich zum Glauben gebracht und jetzt sage ich dir, was du zu machen hast. Und der Paulus war davon überzeugt, dass das einzig Richtige gewesen ist. Und wenn wir die Gesamtkenntnis der Schrift zugrunde legen, ist das auch so. Es geht noch viel weiter, nochmal zurück auch in die Entstehungsgeschichte des Menschen. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir suchen uns das aus, gell, welche Eltern uns zeugen. Steht auch schon im Psalm 139, im Vers 16. Mein Knäuel oder mein Gerolltes sahen deine Augen und in dein Buch waren alle sie geschrieben, die Tage, die einst würden gebildet, als aber noch nicht einer von ihnen war. Uwe Rosenzweig war das, die Übersetzung. Also das heißt doch, die DNA hat Gott auch geformt, gewusst, gesehen und gemacht, wie wir überhaupt eine breitere Zellteilung vor uns hatten. Gell? Das war in der ersten Zellteilung war das schon beschlossen, was das für ein Kerl wird. Und wenn du DNA oder DNS lesen könntest, dann kannst du da schon den Kerl dahin malen, wie er mal aussieht und was er alles macht. Also Gott hat das schon festgelegt. Und da wurden wir nicht danach gefragt. Das heißt also, wenn wir von Willen reden, dann müssten wir sagen, Gott will als einziges, dass wir sozusagen unseren eigenen Willen im Inneren betätigen. Er spricht in Kolosser 2, Vers 22 mal, Paulus, von der eigenwilligen Gottverehrung. Das heißt, wenn dieses Wort da steht, heißt es da auch, wenn wir an das Herz denken, dass wir im Herzen einen eigenen Willen haben. Aber nochmal, was daraus wird, das entscheidet Gott. Insofern haben wir auch bei Paulus noch eine interessante Argumentation in 1. Korinther 7. Da geht es um die Ehe, ums Heiraten, das ist jetzt das Nebenthema, das interessiert uns weniger. Aber er sagt, dort, wer in seinem Herzen feststeht und keine Not hat und Autorität betreffs des eigenen Willens, der muss nicht unbedingt heiraten. Abgesehen von dem Thema jetzt, sagt Paulus, im Herzen kannst du feststehen, in deinem eigenen Willen. Und wenn Gott es auch noch genehmigt, dann wirst du das tun. Also die Willensentscheidung des Menschen ist einzig und allein an das Herz gebunden. Und so können wir schlussfolgern, dass der Mensch im Herzen ein ganzes Leben leben kann, was keiner sieht, aber was nach außen dringt, entscheidet Gott. Jesus hat mal gesagt in seiner Bergpredigt, du hast ja einen Teil daraus zitiert vorhin, wenn ich sage euch, wenn jemand eine Frau nur ansieht, um sie zu begehren, der begeht Ehebruch. Und ich würde mit euch wetten, man soll das ja nicht machen, gell? Ich wirst kaum einen Mann finden, dem das nicht passiert ist. Und ich zähle mich auch dazu. Ich habe früher schon mal gesagt, wenn du jung, gesund bist und siehst eine schöne Frau und dir fällt dabei nichts ein, dann bist du krank oder nicht normal, gell? Und genauso ist es. Das heißt also, im Herzen kannst du das begehren, wollen, aber ob es so wird, das entscheidet Gott. Das beruhigt mich, gell? Dass also die Entscheidung nach außen eher beeinflusst. Was wir noch können im Herzen ist zum Beispiel zweifeln. Gell? Paulus sagt mal, nee, Jesus war das, Entschuldigung. Jesus hat mal gesagt, mit dem Berg ins Meer werfen, gell? Die Geschichte kennt er, wenn du das wirklich glaubst, dann kannst du den Berg sagen, heb dich hoch und fall ins Meer. Gell? Und er sagt dann dazu, bei Markus 11, klingt das ein bisschen anders, in Vers 23, wer in seinem Herzen nicht zweifelnd beurteilt. Also wenn du, es gibt die Geschichte, es war eine Trockenzeit, die Bauern treffen sich zum Gebet, gell, und beten um Regen, aber keiner hat einen Regenschirm mit. Also das heißt, die haben so richtig dran geglaubt, haben ja nicht, dass es funktioniert, gell, mit dem Gebet. Und das meint Jesus ja, also wenn du betest und du zweifelst daran, dass das vielleicht nichts wird, dann wird es auch nichts. Also unser Glaube, unsere innere Einstellung muss so überzeugt sein von Gottes Handeln, dass wir eben nicht daran zweifeln, dass unser Gebet erfüllt wird. Oder der Stephanus in seiner Rede, bevor er gesteinigt wurde in Apostelgeschichte 7, da hat er von den Vätern, den israelitischen Vätern gesprochen und hat gesagt, sie wandten sich in ihren Herzen nach Ägypten um. Ja, da war es schöner, da gab es was zu essen, nicht immer das Manna jeden Tag. Also die Tatsache steht fest nach der Schrift, dass wir im Herzen alles Mögliche können. Im Herzen geht alles. Und selbst der Ungläubige, von denen Herr Paulus in Römer 2 spricht, von den Nationen, da sagt er, denen ist sogar das Gesetz ins Herz gegeben, damit sie eine Gewissensentscheidung treffen können. Selbst ein Ungläubiger hat ein Gewissen, aufgrund des göttlichen Gesetzes, das in ihn hineingelegt ist. Jeder weiß, ich dürfe anderen nicht umbringen. Manchmal ist es trotzdem, das ist eine andere Geschichte. Aber normalerweise ist das jedem ins Herz gegeben. Da brauche ich kein Gesetz für, dass ich niemanden umbringe. Das in meinem Inneren steht das fest. Oder der Hebräerbriefschreiber sagt dann von den Israeliten, sie gingen alle Zeit irre, wo? In ihrem Herzen. Gell? Also alles, was da passiert, wird immer ans Herz gebunden. Da findest du, ich hätte fast gesagt, unzählige Bibeltexte, das würde aber nicht stimmen, aber eine ganze Menge. Ich habe hier nur ein paar davon herausgesucht. Und so ist es wichtig zu wissen, einen absoluten freien Willen haben wir nicht. Wir haben einen Eigenwillen und der Eigenwille geschieht im Herzen. Und jetzt finden wir in der Schrift noch Hinweise, was jetzt der Glaubende im Unterschied zum Ungläubigen in seinem Herzen macht. Der Glaubende zum Beispiel, da sagt Paulus in Epheser 5, Vers 19, kann in seinem Herzen Psalmen singen. Er kann fröhlich sein im Herzen, selbst wenn es nach außen traurig ist. Und das habt ihr vielleicht selber schon erlebt, ich auf jeden Fall, wenn äußerliche schwierige Umstände, wie auch immer, Aber im Inneren hast du eine Freude im Herzen, weil du weißt, Gott regelt alles. Wenn ich daran fest glauben kann, dann weiß ich, mein Problem ist da, aber die Lösung hat Gott gleich mitgeschickt. Ich kenne sie nur noch nicht. Und von daher kann ich im Herzen fröhlich sein, auch wenn es mal traurige Umstände gibt. Oder Paulus schreibt in Epheser 1, 18, Satz, ja, vorhin haben wir das schon mal gelesen, gell? Er betet ja darum, dass wir endlich begreifen, was Gott gemacht hat. Und er sagt dann zu uns: Ihr seid erleuchtet worden bezüglich der Augen eures Herzens. Gell? Die Augen des Herzens werden schön. Also mit dem Herzen kannst du auch sehen. Und so gibt es eine ganze Reihe. Es gibt die Beschneidung des Herzens und den verborgenen Menschen des Herzens. Davon redet Petrus. Und immer wieder wird das ans Herz gebunden. Es gibt also auch viele positive Dinge beim Glaubenden, die ans Herz gebunden sind. Und jetzt oder ist Gott jemand, der sozusagen entsprechend dem Herzen des Glaubenden handelt, auch des Unglaubenden, zu dem komme ich gleich noch, indem wir in Sprüche 21 hören, dass Gott ein Prüfer der Herzen ist. Warum prüft Gott die Herzen? Weil ich im Herzen einen eigenen Willen habe, haben wir gelernt. Also im Herzen kann ich was beschließen. Ich glaube zwar, dass Gott das trotzdem vorher weiß, gell, was ich dann beschließen will im Herzen, aber die Aussage ist zumindest hier: Er erforscht das Herz. Das ist ja für mich wichtig zu wissen. Er ist Prüfer der Herzen, nach Sprüche 17, Vers 3. Und jetzt, wenn wir gelernt haben, dass die Entscheidung aber nach außen er trifft, dann beruhigt mich das wieder. Dann kann ich sagen: Ja, erforsche mein Herz, gell, und ich mache dann das, was du willst. Und dieser Umstand zeigt mir, dass egal was wir machen, auch da gibt es eine ganze Reihe von Hinweisen in der Schrift, Gott immer die Entscheidung trifft. Die Entscheidung nach außen ist immer eine Gottesentscheidung. Auch wenn du Mist gebaut hast, Entschuldigung für das Wort, gell, Epheser 2,20, was ich jetzt lebe, lebt der Christus in mir, was ich im Fleisch lebe, sagt Paulus. Also auch die Dinge, die dir dann anschließend nicht gefallen, denk an Römer 7. Gell? Da schreibt Paulus: Was ich tun will, das tue ich nicht. Aber was ich nicht tun will, das tue ich. Und dann sagen manche Schriftforscher: Das ist nicht von Paulus. Gell? Also schlecht war der nicht. Und wir wissen, ja, es ist inspiriert, es ist von Paulus, sonst wird es ja nicht dastehen. Wir tun auch Dinge, die uns nicht gefallen. Warum macht Gott das so? Warum lässt er uns was machen, was uns nicht gefällt, was ihm auch nicht gefällt? Das ist die nächste Frage, gell? Da steht für mich fest aus dem Gesamtzusammenhang der Schrift: Er macht das, damit ich einen Glaubensbeweis habe. Wenn du was machst, was nicht in Ordnung ist, und du merkst das, ich habe vorhin über zu schnell fahren gesprochen, gell? Dann kannst du hinterher sagen: Ja, danke, gell? Ja, dass du dafür auch bezahlt hast, und das hilft mir, dass es besser wird, weil ich weiß, das, was ich falsch gemacht habe, beweist meinen Glauben. Einer, der ungläubig ist, den interessiert das dann nicht, ob der zu schnell gefahren ist oder einen auf die Füße getreten hat oder was auch immer. Gell. Das spielt gar keine Rolle, die gehen durch die Welt wie so ein Presslufthammer, gell. Das ist alles egal. Wir sind da viel sensibler, gell, und geschultes Gewissen von Gott, und deswegen handelst du auch anders. Also, wir lernen in der Schrift, Gott wirkt alles im Grunde, auch wenn ich einen Eigenwillen im Herzen habe. Und so eine klassische Stelle ist ja Philipper 2, 12 und 13. Da streiten sich die Gelehrten auch. Da gibt es eine grammatische Form, die da angeblich zur Wirkung kommen soll. Das lehne ich ab, weil für mich geht die Heilsgeschichte über die Sprachforschung. Wir hatten ja mal im Hauskreis zwei Sprachexperten, einer weiß ja, das waren die anstrengendsten Monate meines Lebens, gell, anderthalb Jahre, weil die Wissenschaft ja eine andere Meinung hat als die Schrift. Und Paulus sagte in Philipper 2, 12 und 13, nach meinem Verständnis der Schrift und nach der Grammatik, die heilsgeschichtlich sauber ist, da sagt er: Lasst eure Rettung wirken mit Furcht und Zittern. Gott macht das. Im Vers 13 heißt es: Denn Gott ist es, der alles macht. Gott ist der Innenwirkende in euch. Gott ist der Innenwirkende in euch, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen oder das Wirken. Also wenn Vers 12 stehen würde, wie in den 99% aller Bibeln, wirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und im Vers 13 steht, denn Gott ist es, der alles macht. Das ist für mich ein Widerspruch. Und wenn ich die grammatische Regel, die hier gelten soll, außerdem aus der späteren Kritizität, das heißt der Verwendung der griechischen Sprache zur späteren Zeit, das muss ich ablehnen. Da steht passiv eindeutig und nicht aktiv. Also Gott wirkt. Es liegt nicht an dem, der will. Du hast einen Willen, ja? Der Wollende, den gibt es ja, hat Paulus gesagt. Aber es liegt nicht an deinem Willen, den du haben kannst, sondern es liegt an Gott, wo er dir das genehmigt, was du wollen willst. Ja? Und wie ist das jetzt bei den Gegnern Gottes? Wie handelt Gott mit denen? Gibt es eine schöne Geschichte im Alten Testament, 1. Könige 22, in Chroniken aber die wiederholt, von dem König Ahab, wo die Propheten ihn was Falsches sagen, der Micha sagt ihm die Wahrheit, aber wird er dann bestraft. Und jetzt sagt Gott zu den Engeln, wer von euch ist denn bereit, den Ahab in seinem Herzen zu betören, dass er was Falsches macht? Und da meldet sich einer der Engel und sagt, ich mache das. Und so sehen wir, dass Gott auch die Herzen seiner Gegner lenkt. Ich erinnere nochmal an Pharao, gell? Zehnmal hat er sein Herz verhärtet. Und wenn wir in die Endzeitgeschichte gucken, die uns die Offenbarung schildert, oder Enthüllung, ist besser gesagt, in Kapitel 17, da geht es um die Endzeitherrscher, und da sagt eindeutig, sagt Gott dort, oder das Wort, dass Gott den Endzeitherrscher, diesen 10 Königen, die mit dem achten, dem einen Endzeitherrscher regieren, dass Gott ihnen seine Erkenntnisausrichtung ins Herz gibt und die eine Erkenntnisausrichtung tun. Also Gott steuert auch dort das Herz der letzten Weltpolitiker. Und ich bin ja jemand, der sich gelegentlich aufregt über die Politik, die da gerade so passiert. Und dann habe ich eine Frau, die dazu sagt, denk dran, was du gepredigt hast. Und wenn ich doch weiß, ich sage das jetzt zu mir, gell? Wolfgang, wenn du weißt, dass Gott alles regelt, warum regst du dich auf, gell? Über die derzeit herrschenden Politiker, wo immer das auch sein mag. Ja, gibt keinen Grund dafür, weil Gott seine Weltpolitik, wie er sie beschlossen hat, zum vollen Ende bringt. Egal, ob mir das gefällt oder nicht. Gell? Also warum aufregen? Aufregung verkürzt das Leben, glaube ich. Also lasst uns gelassen sein. Und vielleicht schaffen wir es ja bis zur Entrückung. Dann werden wir die Lebenden, die gleich verwandelt. Da muss er nicht sterben. Wäre doch toll. So, und jetzt im letzten Teil geht es jetzt darum, wenn das alles so ist, dann frage ich mich oder viele andere auch, warum zieht mich Gott zur Rechenschaft? Wo ist meine Verantwortung? Ich kann nur im Herzen entscheiden, was ich tue, entscheidet er. Also mit freiem Willen ist nichts, sondern ich habe nur einen eigenen Willen im Herzen. Und trotzdem wäre ich zur Verantwortung gezogen. Das ist immer noch etwas widersprüchlich. Jetzt müssen wir uns mal die beiden Worte angucken. Ich beschränke mich auf das Neue Testament. Da haben wir zwei Worte, du musst jetzt nicht Griechisch lernen, deswegen, ich versuche es so deutsch wie möglich. Der Mensch soll verantwortlich sein und Rechenschaft ablegen, und da ist die Frage, wofür? Wofür bist du verantwortlich? Wofür musst du Rechenschaft ablegen? Das Wort Verantwortung, um das es hier geht, das heißt wörtlich Apologia. Apo heißt weg, Logos ist das Wort, also weg, Wort. Weg Worten, das ist kein deutsches Wort. Das heißt also, ich muss mit Worten irgendwas machen. Darum geht es. Also mich verantworten, indem ich Stellung nehme zu irgendeiner Sache. Dieses Wort wird auch verwendet, sehr oft sogar für Verteidigung. Das ist ja dasselbe. Ich muss mich verteidigen. Ich verteidige mich, warum auch immer. Also muss ich Worte weggeben, damit die anderen wissen, wie mein Standpunkt ist. Das zweite Wort klingt ähnlich. Das heißt, apodidomi logon, also weggeben Wort, wörtlich, weggeben Wort. Fast dasselbe, also für unsere deutschen Begriffe ist es fast dasselbe. wird aber hier unterschieden im Deutsch mit dem Wort Rechenschaft. Rechenschaft geben, also wenn ich Rechenschaft ablege, ist im Grunde auch dasselbe. Ich muss Würde weggeben. Gell? Ich muss Würde weggeben und sagen, warum hast du das so gemacht? Weil, gell? Gebe ich Worte weg. Und diese beiden Begriffe, wenn wir die uns mal anschauen, auch an Bibeltexten, dann wird es eigentlich relativ deutlich. In Philipper 1 spricht Paulus in Vers 7 davon, von der Verantwortung und Bestätigung des Evangeliums. Und hier müssten wir eigentlich, wenn es um Verantwortung geht, auch das Wort Verteidigung reinnehmen, die Bedeutung Verteidigung. Das deutsche Wort hat die Spannbreite Verantwortung, Verteidigung. Und wir haben einen zweiten Text, der hilfreich ist, wo er genau das auch macht, nämlich im 2. Korinther 12, 19, wo er sich gegenüber den Korinthern verantworten muss oder will und sagt, schon lange meint ihr, dass wir uns vor euch verteidigen müssen. Wir sprechen vor Gott in Christus, alles eure Geliebte, für eure Erbauung. Also die haben ihn ja beschuldigt, die Korinther, er war kein Apostel oder ein Pipapo. Und hat immer Ärger mit denen und dann hat er gesagt, muss ich mich jetzt vor euch verteidigen, weil ich handle im Auftrag Gottes. Und diese Worte werden hier verwendet und der Petrus macht das Gleiche. Er sagt in 1. Petrus 3, 15, dass wir bereit sein sollen zur Verantwortung vor jedem, der ein Wort von uns erbittet. Also bereit sein zur Verantwortung für das, was wir glauben. Wir evangelisieren, wir reden über Gottes Wort. Und jetzt stellen uns Leute Fragen, jetzt müssen wir uns verantworten. Oder du bist in irgendeiner Situation, ich war wegen meinem Glauben im Gefängnis, musste mich auch verantworten. Gell? Also du wirst angeklagt, jetzt musst du dich verantworten oder verteidigen und musst deinen Standpunkt klar machen. Also die Verantwortung, die Verteidigung, um die es hier geht, bezieht sich auf das Evangelium. Also ich bin verantwortlich dafür, wie ich mit dem Evangelium umgehe. Wie ich Wort Gottes verwende, wie ich das verteidige, wie ich dazu stehe, das ist meine Verantwortung. Es geht nicht um das von Adam geerbte Sünde, Verfehlung, wie immer du das sehen willst. Dafür hat Jesus bezahlt. Sondern es geht darum, wie ich meinen Glauben lebe, verteidige, wie ich den gegenüber anderen verwende. Wir haben einen schönen Text in Epheser 13. Dass die Ekklesia dafür da ist, die vielbundige Weisheit, Kunst und Tun für die anderen, die sollen an uns lernen. Das wäre das eine. Wenn es um Rechenschaft geht, der zweite Begriff, um Rechenschaft geht, da haben wir zwei Hinweise im Wort, eigentlich mehr, aber zwei wichtige. Da sagt der Jakobus, sagt, es sollen nicht viele von euch Lehrer sein, weil die haben ein schwerwiegenderes Urteil zu erwarten. Das heißt, sie müssen Rechenschaft ablegen über das, was sie lernen. Was ich euch heute Morgen erzählt habe, dafür muss ich Rechenschaft ablegen. Könnte ich sagen, danke, gell, ist mir zu gefährlich, ich bleibe da und sucht euch einen anderen Prediger, gell. Und Gott hat das so geordnet. Und der Hebräerbriefschreiber, Kapitel 13, 17, sagt es ähnlich, er sagt die Ekklesia betreffend, die Versammlung, er sagt zu euch jetzt als Versammlung, ich bin Teil davon, Reinhold 8, ja. Fügt euch euren Führenden und seid folgsam, denn sie machen für eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben, die Wort weggeben müssen für das, was da passiert. Auf dass sie das mit Freude tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre euch unvorteilhaft. Also merken wir es, das Rechenschaft ablegen hat damit zu tun, wie wir mit dem Wort umgehen. Wie wir mit dem Wort handeln, wie wir mit der Versammlung umgehen, wie wir als Gemeinschaft das Wort verwenden. Und deswegen gibt es auch den Hinweis in Römer 14, dann, wenn es um Essen und Trinken geht, dass Paulus sagt, ja, für die Dinge, da muss jeder selber vor Gott Rechenschaften ablegen. Deine Erkenntnis aus dem Wort entscheidet über dein Handeln, wenn es Gott zulässt, haben wir schon gehört. Aber du musst das verantworten vor Gott. Ich kann nicht verantworten, ob du jetzt das oder das oder das isst, soweit du der Meinung bist, das dürfen wir eigentlich nicht. Er sagt ja hier in Römer 14, Vers 23, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Es ging ja darum, das Götzenopferfleisch und andere Dinge oder Blut. Also die Ernährung, die du wählst, für die musst du selber Rechenschaft ablegen, sagt Paulus in Römer 14. Und deswegen Nochmal zusammenfassend, dass die Verantwortung oder Verteidigung betrifft das Evangelium, wie ich mit dem Evangelium umgehe. Das Rechenschaft ablegen beim Glaubenden geht es darum, wie ich meinen geschenkten Glauben lebe und verwende. Gott hat mir viel oder wenig Glauben geschenkt. Wie gehe ich damit um? Dafür muss ich mich verteidigen oder Verantwortung übernehmen, Rechenschaft ablegen. Der Ungläubige muss auch Rechenschaft ablegen, nämlich wie er auf Epheser 3, Vers 10 reagiert hat. Epheser 13, ich habe es eben zitiert, wir machen die vielbundige Weisheit Gottes kund. Wie geht der da draußen damit um? Freut er sich darüber, ärgert er sich, kämpft er dagegen, was auch immer. Gell? Und das ist, dafür muss er Rechenschaft ablegen. Und so sehen wir, dass jeder keinen freien Willen hat, aber in seinem eigenen inneren Willen eine Bestätigung findet oder auch nicht, je nachdem, was Gott ihm genehmigt. Aber Rechenschaft ablegen muss er in jedem Fall für das Evangelium der Glaubenden, für den geschenkten Glauben der Glaubenden und für den Anschauungsunterricht, den der Ungläubige am Glauben hat. Mal rot und wärme gehen, hast du vorhin gesagt. Er wohnt da, wo die Gemeinde war, da hat gewohnt. Und so nach früh gehen die Gläubigen wunderbar rot über die Ampel und die Ungläubigen gucken oben aus dem Haus und sagen, guck mal da, die Christen gehen mal rot über die Ampel. Und das wäre zum Beispiel so etwas, wo wir einen schlechten Anschauungsunterricht geben. Und das soll aber gut sein. Und was der Ungläubige an uns lernt, dafür muss er Rechenschaft ablegen. Und das wäre jetzt im Grunde alles, was ich euch sagen will. Ich hätte noch ein paar Gegenargumente. Die spare ich mir vielleicht eins, damit ihr wisst, was das ist. Sagen ja manche, wenn der Mensch nicht will, kann Gott nichts machen. Du hast schon gehört. Und Jesus hat das doch auch gesagt, Matthäus 23, gell, da sagt er zu den Juden, zu den Israeliten seiner Tage, wie oft wollte ich euch zusammenführen? Sammeln wie eine Henne ihre Küken, gell, das ist bekannter, das Bild. Wie oft wollte ich euch zusammenführen, aber ihr wollt nicht. Ja, hoppla, gell, was ist denn das? Das ist ein super Argument für die für einen freien Willen sind. Aber du musst mal weiterlesen. Was sagt er dann? Bis ihr sagt, ihr wollt nicht, bis ihr sagt, gesegnet ist, da kommt im Namen Jahwes, gell. Also es kommt eine Zeit, wo ihr wieder wollt. Gell? Ist nichts mit freiem Willen für immer Ablehnung. Nein, wie sie das sagt, nämlich, dann ist dieser Wille gebrochen in diesem Moment. Ich habe noch ein schönes Zitat von einem, kann man schon sagen, Bruder Großmann. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was er so sagt. Aber er hat auch ein paar gute Gedanken, wie wir alle. Wir können ja voneinander lernen. Der lebt in Berlin, gibt so eine Vierteljahreszeitschrift heraus. Da ist, glaube ich, der Weg. Den kriege ich jetzt nicht mehr, weil ich umgezogen bin. Ja, ist kein großer Verlust, aber immerhin. Gell. Also das Zitat finde ich gut, was er dazu sagt. Er redet über das Beten, den freien Willen und den Willen Gottes. Und ob der Mensch den Willen Gottes beeinflussen kann oder nicht und wie auch immer. Sein Thema und das Zitat heißt, pass auf, ich zitiere jetzt. Er sagt, Gott soll angeblich nichts tun können, wenn der Mensch nicht will. Warum glauben dann aber gewisse Evangelisten, dass sie den Willen des Menschen beeinflussen können? Können diese Evangelisten mehr als Gott? Wie drängen gewisse Evangelisten in Nachversammlungen die Menschen drängen immer wieder zum Aufstehen oder zum Vorkommen, treiben, wie einmal jemand gesagt hat, Seelenmassage, damit Menschen gerettet werden wollen. Und dabei behauptet man dann, Gott kann nichts tun, wenn der Mensch nicht will. Glauben diese gewissen Evangelisten denn, dass sie etwas können, was Gott nach ihrer Meinung nicht tun kann? Ja, finde ich gut, ja, Zitat Ende. Also der Mensch kann mehr als Gott, gell, wäre die logische Schlussfolgerung. Ja, was haben wir heute Morgen gelernt? Ich denke, dass wir eindeutig sagen können, dass der Mensch keinen freien Willen hat, aber einen Eigenwillen hat, Der wird im Herzen gelebt. Und was wir im Herzen beschließen, darüber entscheidet Gott, ob das nach außen geht oder nicht. Und so ist der Glaubende im Herzen unter Umständen beleuchtet, beschnitten, steht fest, haben wir darüber geredet. Und Gott handelt mit dem Glaubenden, indem er auch sein Herz erforscht, ihn prüft, das Wollen auch wirkt und andere Dinge. Und der Ungläubige, der Gegner, den kann er betören, da kann er die Gesinnung ändern, kann sein Herz verstocken, wie beim Pharao, kann er alles machen, um seine Herrlichkeit deutlich zu machen. Und die Verantwortung oder die Verantwortlichkeit des Menschen, die liegt nur darin, wie wir mit dem offenbarten Gotteswillen umgehen. Wie gehen wir mit dem Evangelium um? Wie verteidigen wir das? Und dafür müssen wir Rechenschaft ablegen für den geschenkten Glauben im Grunde. Ich schließe mit Römer 12, Vers 2, wo Paulus sagt, seid nicht gleichförmig diesem Äon, sondern werdet umgestaltet in der Erneuerung eures Denksinns, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, der Gute und Wohlgefällige und Vollendungsgemäße. Und darüber möchte ich in der nächsten Predigt reden. Das wäre dann der dritte Teil, wenn es um den Willen geht. Amen.